So, herzlich willkommen heute zum ersten Interview des Podcasts Sportseele. Heute mit der Christine Faulhaber. Ich freue mich, dass du da bist und mit mir heute die erste Interviewfolge aufnimmst. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Wir haben uns schon mal getroffen, auch ein längeres Gespräch gehabt, wo ich sehr, sehr viel Mehrwert auch mitnehmen durfte, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und ja, bin wie gesagt sehr, sehr gespannt, wie das heute sein wird. Und ja, Christine, vielleicht auch mal für die Zuschauer, start gerne mal, wer bist du, was machst du und ja, erzähl uns deine Geschichte.
Ja, vielen Dank, dass ich hier mit dabei sein darf und ja, vielen Dank auch für die Rückmeldung. Genau, also ich bin Christine und ich arbeite als Erzieherin, habe auf die Erzieherausbildung und nach ein paar Jahren Arbeiten ein Sport- und Sportwissenschaftsstudium draufgesetzt in Sportwissenschaften. Und arbeite jetzt wieder im Kinder- und Jugendbereich, also in der Kindertagesstätte, weil das mein absolutes Herzensanliegen ist. Und versuche da einfach alle meine Erfahrungen, die ich auch während ganz, ganz vielen Reisen gesammelt habe, mit einfließen zu lassen.
Cool, genau. Schön. Ja, da haben wir auf jeden Fall ja was gemeinsam mit dem Sport- und Sportwissenschaftsstudium. Ja. Tatsächlich auch in Mainz, hast du mir erzählt. Mhm. Und ja, sehr, sehr spannend auch zu den Themen, die wir auch alle besprechen werden mit deinen Reisen, mit dem Thema Reisen generell, mit dem Thema auch Erziehung. Vielleicht dazu am Anfang zum Thema Pädagogik auch oder Thema Soziales auch. Wie oder was sind denn die täglichen Herausforderungen auch bei der Arbeit mit Kindern? Und ja, wie können sich auch die Begriffe Entwicklung oder so, wie werden die da angewendet oder wie machst du das auch?
Mhm. Also Herausforderungen, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, war definitiv am Anfang, weil ich ziemlich früh fertig gewesen bin mit der Ausbildung. Ich war mit 21 fertig, habe immer alles schön fließend durchgezogen und meine allergrößte Herausforderung am Anfang war es definitiv, vor einer Gruppe von Kindern zu stehen und auch vor einer bei Elternabenden vor einer Gruppe von Eltern, die älter als ich gewesen sind und zu wissen, okay, ich bin jetzt diejenige, die die Verantwortung hat, Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, auch Eltern mit auf den Weg zu geben und auch bei Elterngesprächen zu sagen, wie sie denn in Anführungsstrichen ihre Kinder ein Stück weit besser erziehen können gegebenenfalls. Und ich mir dachte, wow, krass, ich habe das alles in der Theorie gelernt, hatte auch ganz viele Praxiseinheiten, es war eine sehr gute Ausbildung. Und trotzdem ist noch was anderes, wenn du dann halt wirklich in der Praxis eben mit den Familien zusammenarbeitest. Genau, das war so damals die Herausforderung. Ja. Und daraus ist im Grunde entstanden, dass es mir ein sehr, sehr großes Anliegen war, erstmal selbst möglichst viele Lebenswege zu beschreiten, um zu wissen, was denn da eigentlich auf einen zukommt und was da passiert, was man zu beachten hat und das dann auch an die Familien und an die Kinder weiterzugeben, weil ich dann auch im Laufe der Zeit gelesen habe und auch festgestellt habe, dass eben die ersten 6 Lebensjahre eine sehr, sehr prägende Zeit sind und auch während der Schwangerschaft, dass in der Zeit eben das Unterbewusstsein sehr, sehr stark geprägt wird und dass es eben eine sehr prägende Phase ist, in der sehr, sehr viel auch später im Leben drauf aufbaut und ja.
Sehr spannend, sehr spannend. Ja, das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein spielt vor allem auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der tiefgründigen Persönlichkeitsentwicklung eine sehr, sehr große Rolle und ja, es gibt bestimmt auch in den folgenden Folgen auch mal nähere Sachen zu diesem Thema. Mhm. Aber jetzt, man braucht eigentlich für die Arbeit mit Kindern, denke ich mal, man braucht wirklich eine soziale Ader und ich glaube, nicht jeder ist dafür auch geeignet. Und erzähl gerne mal bei dir, wie ist es, was motiviert dich jeden Tag mit den Kindern oder generell mit Kindern zu arbeiten?
Mhm. Interessanterweise, als ich das irgendwann mal selbst reflektiert habe für mich, ist mir aufgefallen, dass ich den Wunsch schon hatte, als ich selbst noch ein Kind war. Ich habe immer gesagt, ich werde mal Erzieherin.
Cool.
Genau, zwischendurch gab es natürlich so Phasen, wo ich dachte so, boah, echt jetzt? Sowas in der Art machen? Man hat natürlich auch, also es gibt ja Phasen, wo man andere Interessen hat und auch von der Gesellschaft war es ja eine Zeit lang nicht so der krasseste, hochgesetzteste Beruf und auch finanziell ist es gut bezahlt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da krasse Quantensprünge irgendwie macht. Ja. Genau, was für mich definitiv ein Antrieb und ein Motor ist, ich freue mich wirklich jeden Tag auf die Kinder. Also einfach der Umgang mit den Kindern, diese Lebensfreude, die ausstrahlen, diese Motivation, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, dann auch die Kinder haben halt noch ihr ganzes Leben vor sich, so diese Entwicklungsprozesse mitzuerleben, zu sehen, man kann den Kindern wirklich viel mit auf den Weg geben, was von dem, was man selbst so erlebt hat und von den Erfahrungen, das ist ein Riesenschatz für mich. Und man kriegt es halt auch direkt wiedergespiegelt. Also wenn man seine Arbeit wirklich mit Herz macht, mit Freude, wenn man das ehrlich und aufrichtig meint, dann zeigen einem das die Kinder zum Beispiel jetzt in Form von einer Umarmung, von einem Lächeln, von einem Bild, was sie einem zustecken. Und das ist irgendwie, bedeutet mir das sehr, sehr viel. Genau, und auch die Familien, dass sie halt einfach sich dann zwischendurch auch bei einem bedanken, bei Tür- und Angelgesprächen und einem vielleicht mal, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade oder sowas in die Hand drücken. Ja. Und genau, es sind einfach so diese Kleinigkeiten, die aber mir persönlich sehr viel bedeuten.
Ja, schön. Ja. Das wäre auch so die Anschlussfrage gewesen von mir, was dir diese Arbeit auch wirklich auch persönlich gibt. Das hast du, glaube ich, auch schon super beantwortet. Mhm. Wir haben auch mal über das Thema Selbstständigkeit auch gesprochen.
Mhm.
Das hat ja auch viel damit Entwicklung zu tun, Persönlichkeitsentwicklung, dass man auch selbstständig wird. Wie ist es bei dir? Wie gehst du mit den Themen oder mit diesem Thema Selbstständigkeit bei den Kindern um? Welche Bereiche kann man bei denen auch einfach auch fördern, auch in den jungen Jahren?
Ganz, ganz viel. Also ich muss sagen, ich arbeite halt im Vorschulbereich und deswegen sind die Kinder natürlich schon in einem entsprechenden Alter, wo sie noch selbstständiger denken können und handeln können. Und es ist in ganz vielen Bereichen im Alltag so, dass es fängt schon an bei einer Entscheidung treffen. Oder auch, also wir haben auch ganz viele Dienste in Anführungsstrichen eingeführt, die wir zusammen mit den Kindern erarbeitet haben, wie zum Beispiel ein Geschirrwagendienst. Ja. Die Kinder dann selbstständig die Teller draufstellen, für die anderen mitsorgen, für die anderen selbstständig mit eindecken. Ein Toilettendienst haben wir auch eingeführt, dass die Kinder, weil die vergessen ganz oft abzuspülen. Und es ist ja aber auch trotzdem ein Grundbedürfnis von Menschen und auch diese Sauberkeit, dass sie einfach einen Blick dafür lernen, dass dann alle 2 Wochen, und die Kinder mögen diese Dienste total gerne, dass sie dann durch die Toilette laufen und schauen, wurde denn jetzt abgespült. Dann geht's weiter. Wir haben ein Aquarium bei uns in der Gruppe stehen, wo die Kinder auch jeden Tag mit dran denken sollen, für die Fische mit Sorge zu tragen, sie mit füttern. Die werden auch mit einbezogen in das Aquarium sauber machen.
Gab's da schon von den Eltern schon Rückmeldungen, dass es zu Hause dann auch gern gemacht wird von den Kindern? Oder?
Also das jetzt noch nicht, aber es kommt sehr oft zur Sprache, dass die Kinder eben ganz oft von den Fischen erzählen
und
von dem Aquarium. Genau, und es gibt ganz, ganz viel, oder dass man den Kindern einfach was zutraut im kleinen Rahmen eben, wo man das Gefühl hat, es ist möglich, dass sie zum Beispiel zwei separate Räume noch neben dem Gruppenraum, das ist einmal eine kleine Bücherei, das andere ist eine kleine Lernwerkstatt. Die Kinder dürfen dort selbstständig spielen, ohne die ganze Zeit betreut zu sein, und haben dann aber auch die Verantwortung und die Verantwortung, eben die Bücher wieder ordentlich ins Regal zu stellen und die Couch wieder ordentlich zurückzustellen. Wir haben so eine kleine Kindercouch. Oder für ihr Spielzeug zu sorgen, aber auch für sich selbst, dass es eben dann, auch wenn es irgendwie Streitereien gibt, dass sie selbstverantwortlich möglichst wissen, wie sie dann mit Streitereien umgehen, wie sie eine Lösung finden können. Genau, aber auch wenn jemandem was passiert ist, wenn sich jemand seinen Finger eingeklemmt hat oder sowas, dass sie Bescheid sagen.
Ja.
Und genau. Es sind einfach so Kleinigkeiten, die aber eine Grundlage für spätere Leben auch bilden.
Absolut, absolut. Das kenne ich auch noch von mir, von meiner Jugend, ja, vom Kindergarten oder auch ja, von der Zeit, wo man einfach spielt und da lernt man auch am meisten.
Mhm.
Ich weiß nicht, erzähl gerne mal deine Ansicht auch zum Thema Spielen und auch dann der Einstieg von den Kindern ins Schulleben, inwiefern das die Kinder auch in ihrer Entwicklung vielleicht auch ja, ein bisschen zurückwirft.
Mhm. Also weiß man ja eigentlich auch von sich selbst oder ich habe es so auch im Studium von ganz vielen, also vor allem im Studium, in der Studienzeit, von ganz vielen gehört, wie das für eine große Rolle eben auch spielt, dass man Dinge nicht nur hört in Form von, dass jemand vorne steht und etwas erzählt und man sitzt da und schreibt vielleicht mit, sondern dass man auch Dinge mal mit der Hand anfassen kann, dass man Dinge mit den Augen sieht, dass man das einfach mit allen Sinnen erlebt.
Ja.
Und das ist ja im Grunde das, was noch in der Kindergartenzeit passiert. Die Kinder können mit ihrem kompletten Körper, mit allen Sinnen Dinge erleben, erfahren, natürlich in dem Rahmen, der ihnen geboten wird. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man als pädagogische Fachkraft dann eben selbst möglichst viel Input da reingibt, eben auf eine gesunde Art und Weise.
Ja.
Und denn ab der Schulzeit sind eben schon die Rahmenbedingungen sehr weit enger gesteckt. Mhm. Also man sitzt in einem Klassenraum, die Kinder sitzen fest meistens an einem Tisch, machen jetzt mittlerweile auch, soweit ich mitbekommen habe, auch öfter Gruppenarbeiten.
Mhm.
Aber trotzdem ist es noch was ganz anderes, als wenn sie draußen auch mal in der Natur sind, in der Pfütze spielen dürfen, mal durch den Wald gehen, bei einem Waldtag, dass sie einfach Dinge wirklich oder so Projekte wie, wir hatten so ein Handwerksprojekt, wo die Kinder dann auch mit Nägel und Hammer gearbeitet haben oder haben jetzt eben auch einen Kurs mit einem Wing Chun Trainer, so einen Selbstbehauptungskurs.
Mhm.
Ja, genau, da sehe ich eben einen großen Unterschied eben zu der Kindergartenzeit, wo die Kinder noch mit ihrem ganzen Körper, mit allen Sinnen vieles erleben können und dann in der Schule eben dann das mehr so kopflastig ist.
Schön, ja.
Ja.
Sehr cool, also es ist auch zu lernen und wieder auch mal in seine Kindheit vielleicht mal zurückzugehen, wie war es bei mir und wie ist es vielleicht auch, wenn man schon Kinder hat, wie ist es bei dem eigenen Kind und dass man da einfach nochmal die verschiedenen Perspektiven auch drauf legt und
mhm.
ja, verschiedene auch Meinungen auch hört und zulässt. Und jetzt ein weiteres Thema auch, was dich beschäftigt hat, das Reisen. Das hat ja auch so eine lernende Wirkung auch auf einen, wenn man von einer großen Reise dann auch zurückkommt, nimmt man so viel mit, sei es die Kultur, die Tradition, wo man war oder auch verschiedene andere Dinge, die man erlebt hat.
Mhm.
Was waren so deine schönsten Orte ja, auf deiner Weltreise? Tatsächlich, erzähl da gerne mal, wie das bei dir war.
Genau, also erstmal zum Background. Ich habe angefangen mit 19 so richtig intensiv zu reisen, bin jetzt 35 und aber schon als Kind, also meine Familie, die ist ganz, ganz viel mit uns so durch Deutschland, Europa gereist, also da hat es im Grunde schon angefangen. Von daher beschäftigt mich das Thema eigentlich oder begleitet mich das Thema schon immer ein Stück weit, wofür ich unglaublich dankbar bin. Das schönste Land, das ich bis jetzt für mich erlebt habe, ist Australien. Das ist mein absolutes Herzensland. Empfindet ja natürlich jeder anders. Und
das stimmt.
Kroatien finde ich auch unglaublich schön.
Schön, ja.
Genau. Und was ich dabei mitgenommen habe, sind ganz, ganz viele Dinge. Also weil man ja auf Reisen erstens andere Kulturen kennenlernt.
Genau.
Man lernt ganz viele andere Menschen kennen. Man lernt andere Orte kennen, die Natur lernt man, also eine andere Natur kennen. Man lernt aber auch sich selbst kennen, sehr, sehr viel, je nachdem,
das ob man... Absolut.
Also auch, ich war ein Jahr lang in Australien alleine und da muss ich sagen, habe ich mich selbst nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, eben auf der anderen Seite der Erde zu sein. Und selbst auch Entscheidungen zu treffen, selbst zu gucken, wie bestreite ich jetzt ganz ohne bekannte Gesichter meinen Lebensalltag. Genau, und sich ein komplett neues Netzwerk aufzubauen.
Absolut, ja. Ich glaube, was wir auch vorhin besprochen haben, diese Bewusstseinserweiterung, die durch Reisen entsteht, ja, das werde ich noch alles erleben. Ich werde mich auch auf Weltreise begeben und das freue ich mich. Also es ist eines der schönsten Dinge, die man, glaube ich, hier auf der Erde erleben kann, die verschiedenen Kulturen auch zu sehen mit eigenen Augen, nicht nur vielleicht auf Instagram oder etc., sondern es wirklich selbst zu erleben. Mhm. Und dann diese Erfahrungen gemacht zu haben, diese Erlebnisse gemacht zu haben, diese Momente erlebt zu haben, die für mich viel wichtiger sind als irgendwelche materiellen Dinge.
Ja.
Und ja.
Ja, genau. Und das Schöne ist, einfach, die können die Erinnerungen keiner mehr nehmen, außer du hast natürlich irgendwann mal Alzheimer oder sowas in die Richtung. Aber das sind wirklich Dinge und Erfahrungen, die ein Schatz sind, die in dir selbst verankert sind. Und ich habe auch gemerkt, gerade so während der Corona-Lockdown-Zeit, als ich dann mehr Zeit hatte, sind in mir so viele Erfahrungen hochgekommen. Und ich konnte sogar diese Lockdown-Zeit sehr genießen, weil ich endlich mal Zeit hatte, einige Dinge nochmal Revue passieren zu lassen, vielleicht noch ein zweites Mal in meinem Kopf zu erleben.
Ja.
Oder wenn ich mir Fotos angeschaut habe oder auch im Alltag, wenn mir irgendwelche Gerüche, Geräusche begegnen, dann tauchen manchmal Erinnerungen auf, die einfach unglaublich schön sind.
Absolut.
Ja.
Ja, das ist wirklich so eine Sache, die für mich auch wirklich ein Traum ist, diese verschiedenen Kulturen zu erleben. Und wie gesagt, es hat sehr, sehr viel auch mit Entwicklung zu tun. Und es ist ja auch hier ein Thema des Podcasts, diese Persönlichkeitsentwicklung, dass man sich weiterentwickelt, weitere Erfahrungen macht, weitere Erlebnisse bekommt. Und vielleicht auch zu dem Thema ist ein bisschen tiefgründig auch dieses Thema natürlich. Aber das ist mir auch wichtig, auch in Gesprächen einfach zu vermitteln, diese Tiefgründigkeit, in der Kommunikation zwischen Menschen einfach ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und da auch eine sehr, sehr persönliche Frage auch, aber eine wichtige Frage auch für mich, die immer zu stellen. Was ist denn für dich diese eine Sache, die die vollständigste Glückseligkeit in dir hervorruft, wenn du sie machst? Gibt es da eine Sache oder auch gerne mehrere Sachen?
Die vollständige Glückseligkeit.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß.
Eine sehr tiefgehende Frage.
Genau. Vielleicht eine Sache, die du einfach gern machst. Und ich glaube, das sind die meisten Sachen dann auch.
Es gibt definitiv eine Sache, die in mir persönlich eine richtig tiefe Glückseligkeit hervorbringt. Ich bin gläubig. Und ich bin in einem christlichen Zuhause aufgewachsen und muss aber sagen, ich hatte auch eine Phase, wo ich selbst geguckt habe, boah, hat es denn überhaupt für mich Hand und Fuß?
Ja.
Und ist es denn wirklich auch das, was ich für mich möchte? Und habe mich da auch eine Zeit lang in andere Richtungen bewegt und habe aber gemerkt, das, was mir wirklich die tiefste Zufriedenheit, die tiefste Liebe, die tiefste alles gibt, ist eben der christliche Glaube und
schön.
Das, was eben drumherum dazugehört. Genau, das ist das, was für mich persönlich auch alles, was ich bisher erlebt habe, noch viel intensiver, viel schöner hat empfinden lassen.
Hast du dann auf deinen Reisen auch schon andere Religionen kennengelernt?
Ja, ich habe sehr viele verschiedene. Ja. Also ich war unter anderem 3 Monate in China über die Uni-Zeit für eine Zusatzausbildung und habe da eben auch ein bisschen tieferen Einblick in den in
Buddhismus oder so alles für eine Religion.
In jetzt fällt mir das nicht ein.
Aber das kann man ja nachgucken, was für Religion.
Genau, auf jeden Fall, da waren wir eben auch in so einem Zentrum über ein verlängertes Wochenende und habe das auch sehr intensiv miterlebt mit den ganzen Zeremonien, die da stattgefunden haben und alles. Und genau, da war dadurch, dass ich ja eben wirklich weltweit unterwegs war über sehr viele Jahre und auch auf allen Kontinenten mehrmals gewesen bin, habe ich im Grunde, war ich auf jeden Fall auch interessiert und aufgeschlossen interessiert an allen anderen Religionen und habe geschaut, was macht denn diese Religion eigentlich so aus
Ja.
Und was nehmen die Menschen dort vor Ort eben aus der Religion raus? Genau, da, von daher bin ich im Grunde mit ja, mehr oder weniger mit fast allen Religionen, würde ich sagen, die so oder diesen großen Weltreligionen in Kontakt gekommen.
Mhm. Genau. Was macht jetzt genau das Christentum für dich aus, dass du für dich sagst, das ruft in mir auch die vollständige Glückseligkeit auch aus?
Also für mich persönlich ist es die Nächstenliebe, es spielt eine ganz, ganz große Rolle.
Ja.
Dann auch dieses, dass eben ja, Jesus für uns gestorben ist und dass eben dass es ein Leben danach gibt, nach diesem Leben, dass es wunderschön hier sein kann, aber dass das ewige Leben eben noch wartet. Und dann auch die Gemeinschaft, die man eben haben kann in der christlichen Gemeinschaft. Dann auch die Gebete, was ein Gebet in mir auswirkt und auch was... Ja, was ist für, wenn ich für eine Sache bete, was dann daraus oftmals schon geschehen ist.
Das
war, habe ich schon sehr, sehr viele schöne Erfahrungen gemacht.
Schön, ja.
Genau.
Cool.
Ja, um das jetzt so zusammenzufassen. Genau, und ich habe einfach gemerkt, es ist teilweise eben, ja, kurzfristig ist es manchmal schwerer, manche Dinge eben so, ja, diesen Weg zu beschreiten, aber auf lange Frist ist es definitiv gesund, sehr, sehr gesund, ein sehr gesunder Weg. Und auch mit der Hinsicht, dass, oder mit dem Blick darauf, dass Gott der Schöpfer der Menschen ist. Und jemand, der etwas erfindet, der kennt sich ja am besten mit dem Erfundenen aus. Und deswegen, ja, glaube ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht und glaube daran, dass das eben einfach gesund ist, sich daran zu halten. Alleine die 10 Gebote machen für mich halt großen Sinn. Nicht stehlen, nicht lügen und so weiter, genau.
Ja. Klar. Ja, cool. Ja, ich glaube, das Thema Religion hat auch viel für mich auch mit dem Thema Spiritualität zu tun, was so diese neuartige Religion in Anführungszeichen ist.
Mhm.
Und Spiritualität hat ja auch hier ein Thema im großen Vordergrund in dem Podcast mit dem Zusammenhang mit der tiefgründigen Persönlichkeitsentwicklung.
Mhm.
Und ja, deswegen finde ich es auch wichtig, über diese Themen auch einfach mal zu sprechen.
Mhm.
Und, aber wir kommen jetzt noch zum weiteren Thema des Podcasts, und zwar ist es ja Sport vor allem. Du hast mir erzählt, du hast sehr, sehr viel auch im Reitsport gemacht. Jetzt ist mir da so eine spannende Frage eingefallen, wie kann man denn deiner Ansicht nach vielleicht den Reitsport oder das Reiten, auch das Leben mit Pferden in Verbindung bringen oder in Zusammenhang bringen mit der Persönlichkeitsentwicklung?
Genau, also hier, ich habe eine Zeit, über mehrere Jahre habe ich in der Reittherapie gearbeitet, die meiste Zeit davon ehrenamtlich, das war noch damals parallel zu meiner Ausbildung. Und habe dadurch eben die 3 verschiedenen Formen, die es zumindest zu der Zeit gab, sehr intensiv kennengelernt. Genau. Und was es auf jeden Fall damit zu tun hat, also Tiere, weiß man ja inzwischen, dass die einen sehr, sehr guten Einfluss auf Menschen haben können.
Ja.
Alleine von der Delfintherapie ist eins der bekanntesten Sachen, aber inzwischen gibt es ja auch Hundetherapien, genauso gibt es auch jetzt die Reittherapien seit vielen Jahren.
Ja.
Und damals habe ich erlebt, dass zum Beispiel Physiotherapeuten therapeutische Einheiten auf dem Pferd gemacht haben und dass zum Beispiel Spastiken dadurch sehr stark gelöst werden konnten.
Okay, ja.
Dass einfach so eine komplette Entspannung durch diesen Rhythmus vom Pferd eingekehrt ist, aber auch durch die Atmung vom Pferd, durch die Wärme, durch dieses Fell betasten. Genauso ist es auch, dass ich Kinder erlebt habe, die zum Beispiel Probleme mit der Ernährung hatten, die in Richtung Magersucht eben in Kliniken gewesen sind und die dann sehr motiviert gewesen sind, eben sich gesünder wieder zu ernähren oder überhaupt zu ernähren, weil sie motiviert waren, eben zu den Pferden zu kommen. Das war dann so zu der Zeit also wer sich eben gut ernährt hat in der Woche, der durfte dann zu den Pferden.
Mhm.
Und außerdem habe ich auch ein Kind erlebt, das weiß ich noch sehr präsent. Das hat sehr wenig geredet. Das Sprachzentrum, weiß ich nicht genau, ob das jetzt am Sprachzentrum an sich lag oder ob das Kind einfach sehr schüchtern war von seiner Persönlichkeit. Aber das immer, wenn es auf dem Pferd gesessen hat, hat es plötzlich geredet und wollte nicht mehr aufhören zu reden. Genau. Und solche Erlebnisse sind halt mega schön und zeigen einfach, wie... Ja, was das für Auswirkungen haben kann.
Schön.
Genau.
Ja, schön. Schön, dass du sowas erlebt hast auch und schön, dass du es auch so teilen kannst. Ich finde es auch immer spannend. Vielleicht nochmal zu meiner Kindheit. Ich konnte zum Beispiel auch kein Hampelmann und so. Und dann warst du halt bei der Ergotherapie, das ja auch viel diese Therapiemöglichkeiten sind. Und was ich da gemacht habe, ist wirklich einfach nur mechanisch zu lernen und zu spielen und Sachen zu basteln etc. Und auf solchem Wege lernt man halt auch wirklich am besten. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Message, die du auch rüberbringen möchtest und die wir hier auch zusammenfassend auch sagen können. Dass wirklich Spielen die Entwicklung auch am meisten fördert.
Genau.
Und ja, das sehe ich absolut genauso. Das, was du jetzt so erzählt hast und auch wie du das erzählst, dass du auf jeden Fall die Expertise da in den Bereichen hast und auch schon sehr, sehr viel weiß, auch in diesen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, auch vor allem von Kindern in Sachen Pädagogik etc. Und ja, da vielleicht die Frage an dich, dass du auch den Zuschauern hier was mitgeben kannst, nenne vielleicht ja deine wichtigste Erkenntnis auch, die du in deinem Leben bisher machen konntest, vielleicht auf Reisen, vielleicht auf der Arbeit mit Kindern. Was kannst du den Zuschauern da mitgeben oder was möchtest du teilen auch?
Boah, das ist auch eine sehr tiefgängige Frage.
Ja, dazu soll auch dieser Podcast auch wirklich da sein, weil Tiefgründigkeit, wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtig ist und auch die meiste Entwicklung auch hervorruft.
Also, was ich auf den Reisen auf jeden Fall, das war eine sehr große Erkenntnis, die ich mitgenommen habe und die sich auch immer wieder als Background mit in meine Arbeit eben einfließt, dieses Wissen, ist, also ich habe mir vor allem damals, als ich nach Australien gereist bin, habe ich mir Gedanken gemacht bezüglich der Tiere, weil man weiß ja, dort leben die giftigsten Tiere der Welt. Und habe mir gedacht, boah, was wäre, wenn ich auf einmal irgendwie auf eine Giftschlange oder sowas treffe und wie gehe ich damit um? Und als ich dann vor Ort gewesen bin, ich bin auf Giftschlangen getroffen, habe giftige Spinnen gesehen und. Also ich habe auch eine längere Zeit auf einer Farm oder auf zwei verschiedenen Farmen mitgearbeitet und habe in dieser Zeit gelernt, dass nicht die Tiere und die Umwelt das Gefährlichste ist hier auf dieser Welt, weil Tiere eigentlich einem nur was tun, wenn man deren Territorium nicht respektiert. Oder wenn sie halt Hunger haben und dann muss man auch entsprechend zum Beispiel Abstand von einem Fluss halten, weil die Krokodile nur auf kurze Zeit wohl sehr schnell sein können und über längere Zeit nicht, weil sie dann sterben würden. Und deswegen muss man entsprechend Abstand vom Fluss halten. Das sind so Sachen, oder halt nicht in irgendeine Lücke reinkrapschen, weil da eine Spinne sitzen könnte und da vielleicht ihr Nest hat. Und dann hast du aber in ihren Bereich eingegriffen.
Ja.
Aber was mir bewusst geworden ist, das Gefährlichste auf der Welt sind halt wirklich wir Menschen, weil wir berechnend sind und oft glauben, über alles Mögliche so die Handhabe zu haben und es oft besser zu wissen.
Ja.
Und das ist halt super wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und genau, das lasse ich eben auch immer wieder in meinen Alltag mit einfließen, dieses Bewusstsein.
Schön.
Das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auf meiner Reise hatte.
Ja, schön. Ich glaube, wir Menschen machen uns auch selbst natürlich immer die größten Probleme, obwohl die vielleicht auch gar nicht da sind und vielleicht auch irgendwann auch verschwinden werden. Es ist, glaube ich, unser Denken, das unser Leben auch beeinflusst. Wenn wir positiv denken, dann bekommen wir auch immer Positiveres zurück. Das habe ich auch bei mir selbst gemerkt, die Erfahrung gemacht. Wenn du nur wirklich an das Problem denkst, dann ist dieses Problem auch immer präsent. Und deswegen müssen wir uns selbst auch immer hinterfragen, wie du sagst, wie wir auch nach außen treten, wie wir zusammenleben. Ja. Vor allem auch in der jetzigen Zeit zum Beispiel. Wir nehmen das gerade in der Zeit des Krieges von Russland und Ukraine auf. Und das ist, glaube ich, so ein Beispiel, dass eine Person halt gerade nicht diesen Blick hat, dass wir Menschen eigentlich alle eins sind und eigentlich nur so zusammen funktionieren.
Mhm.
Und das vielleicht auch als kleine moralische Sache, wir sind hier gar nicht, oder ich bin hier gar nicht berechtigt, darüber zu urteilen. Auf jeden Fall, das will ich gesagt haben, aber für mich ist es einfach so, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir alle eins sind und so einfach zusammenleben und so auch einfach glücklich auch zusammenleben können. Und ja, wir haben hier sehr, sehr viel über Tiefgründigkeit gesprochen. Das hört jetzt auch nicht auf. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angelangt heute. Ich bin sehr gespannt, Christine, was du darauf antworten wirst. Und überleg gerne kurz nochmal. Vielleicht kennt der eine oder andere die Frage schon, auch von meinen Instagram-Videos. Die habe ich auch immer am Ende gestellt. Die ist wirklich sehr, sehr tiefgründig. Und ich stelle sie jetzt dir und überleg gerne kurz. Und ja, ich freue mich dann auf deine Antwort. Und zwar, wenn du an dein Lebensende denkst, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen und Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
Ich muss tatsächlich kurz nachdenken.
Ja. Sehr, sehr tiefgründig wieder. Aber das ist ja das, was hier im Podcast auch vorgelebt werden soll. Lass dir gerne kurz Zeit.
Ja, was ich mir wünschen würde, ist, dass dass viele Menschen hoffentlich davon angesteckt werden, mit einer Hoffnung auf ein Leben danach und auf eine Hoffnung auf ein, auf eine Zukunftsperspektive. Und dass man sich hier auch mit seinem vollen Potenzial, weil jeder Mensch hat einfach ein Potenzial, eine Gabe bekommen, mindestens eine Gabe, meistens sogar mehrere, dass man das volle Potenzial aus dieser Gabe rausschöpft und hier in diese Welt im Positiven mit einbringt, zum Positiven für seine Mitmenschen und auch für die Natur. Und ja, das sind so auf jeden Fall zwei Sachen, die mir gerade sehr, sehr einfallen. Genau.
Schön. Schön. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal hier mit dieser Tiefgründigkeit. Es war sehr, sehr cool, in diese Welt auch nochmal einzutauchen. Und man merkt es auch immer im Gespräch, dass man wirklich auch, also ich vor allem jetzt wieder super, super motiviert bin, diese Themen immer wieder weiter nach außen zu bringen, weil ich diese Freude auch spüre, wenn man über diese Themen auch spricht und die Erfahrungen, deine individuellen Erfahrungen oder generell viele individuellen Erfahrungen von Menschen auch hört. Und super, super spannend, super, super toll. Danke dir
für
das Teilen deiner Geschichte. Und ja, genau, das war's jetzt erstmal heute mit dem ersten Interview mit der Christine Faulhaber. Ich bedanke mich nochmal bei dir und wünsche allen jetzt noch einen super, super Tag. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit und wir hören uns.
Tschüss, danke schön.